ob was möglich ist oder unmöglich, entscheiden wir oft aufgrund unserer Erfahrung. Ob etwas wahr oder falsch ist, entscheiden wir oft aufgrund unserer Erfahrung. Darum ist das mit Ostern für viele Menschen ein Problem. Denn unsere Erfahrung sagt, unsere Lebenslinie beginnt und unsere Lebenslinie endet. Und das war's. Ostern, die Botschaft der Bibel, das Evangelium, die Botschaft der Auferstehung, redet von einer anderen Erfahrung, einer anderen Realität. Durch Christus endet die Lebenslinie nicht, sondern ist ewig, bis zum ewigen Leben. Von dieser Realität sind die Apostel ausgegangen. Es ist historisch belegt, dass sie in die ganze Welt gegangen sind und für die Verkündigung dieser Botschaft bis in den Tod gegangen sind. Nur einer ist eines natürlichen Todes gestorben, der Apostel Johannes. Alle anderen wurden für ihre Botschaft umgebracht. Warum? Weil sie sich das irgendwie eingebildet haben, erträumt haben. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Sie waren von der Auferstehung des Herrn überzeugt. Aber es widerspricht unserer Erfahrung. Und ich habe mal im Internet dann recherchiert, was es gerade wieder an neuen Sachen gibt. Immer vor Ostern kommt ja die Frage, ist Jesus auferstanden? Gab es Jesus überhaupt? Immer der gleiche Aufwasch im Internet. Keine neuen Argumente. Aber ich habe ein tolles Argument gefunden, das erklärt, wie das mit der Auferstehung war. Und zwar ging es um die Frauen als erste Zeugen. Angie hat es ja gerade so ein bisschen vorgespielt vor dem Gottesdienst. Da wird tatsächlich behauptet, die sind einfach zum falschen Grab gegangen. Ich rede jetzt nicht drüber, ob das plausibel sein könnte oder nicht. Meine Frau ist ja auch da. Aber solche Erklärungen werden gebracht. Die sind einfach zum falschen Grab gegangen. Dann, ja. Also es ist schon interessant. Die Schrift sagt, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Unsere Lebenslinie endet nicht, weil Christus lebt, wenn wir zu ihm gehören. Und das ist das Thema auch der Predigt heute, die Lebenslinie. In Karfreitag war das Thema die Blutlinie, heute die Lebenslinie. Ostern, Auferstehung. Ich mache mit dem Predigttext direkt weiter, wo gerade die Schriftlesung aufhörte. Johannes sieht den auferstandenen Jesus. Man merkt bei der Beschreibung, dass er an die Grenze der Sprache kommt. Was er dort sieht, kann er kaum mehr beschreiben. Es ist unvorstellbar und so kommt es bei ihm dann auch zum Kollaps. Er schreibt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen zu Boden. Dasselbe wird von den römischen Wachen beschrieben, die das Grab Jesu bewachten. In dem Moment, als der Engel kam und Jesus auferstanden ist, heißt es, fielen sie hin wie tot. Der Kontakt mit dem Unerklärlichen ist für uns Menschen teilweise einfach zu viel. Und gerade, dass das Johannes geschieht, ist sehr, sehr erstaunlich. Johannes war der Jünger, der eigentlich das engste, vertrauensvollste, man könnte fast sagen, intimste Verhältnis zu Jesus hatte. Er war der Jüngste der Jünger, war ein Junge, er war das Nesthäkchen. Im Evangelium von Johannes, Kapitel 13, Vers 23, wird berichtet, dass er an der Brust Jesu lag. Also wenn man zu Tisch saß und so oder zu Tisch lag, Jesus hatte ihn ganz eng an sich zum Teil, weil er einfach noch ein Jüngelchen war. Er war sehr, sehr jung. Im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 1, also 1. Johannesbrief, da sagt er, wir schreiben von dem, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, mit unseren eigenen Ohren gehört haben. Und dann sagt er, was wir mit unseren eigenen Händen berührt haben, das Wort Gottes, Jesus Christus. Weil er das Nesthäkchen war, hat Jesus sich besonders um ihn gekümmert. Und ihm begegnet jetzt Jesus. Aber so dermaßen anders und fremd, dass er kollabiert. Ich fiel vor seine Füße wie tot. Er begegnet ihm eben jetzt nicht mehr als dieser Mensch, der vor Karfreitag, vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung, vor Ostern war, sondern als der Herr und Gott, der jetzt ist, nach diesen Tagen. Jesus versucht ihn dann auch aufzurichten, das gelingt ihm dann auch. Johannes schreibt weiter, Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sagte, hab keine Angst. Ob das so gewirkt hat, ne? Also aus seiner Beschreibung, wie er hier gerade Jesus, ne? Schwert aus dem Mund und Stimme wie, also unglaublich. Und dann stellt er sich ihm vor, obwohl sie sich ja kennen. Sie waren ja 3,5 Jahre die ganze Zeit zusammen. Sie sind sich vertraut und trotzdem stellt sich Jesus ihm vor. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. Ich habe Macht über den Tod und die Totenwelt. Das waren Dinge, die Johannes so noch nicht erlebt hat, so noch nicht mitbekommen hat. Die meiste Zeit, die er mit Jesus erlebte, war vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung. Er kannte ihn stark als Mensch, aber nicht als der, der nun vor ihm steht. Wörtlich heißt es hier, ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Totenwelt. In Offenbarung 3, Vers 7 wird es dann noch ein bisschen erklärt. Da heißt es hier, er, der heilig ist und Treue hält, er, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen. Wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Also wenn Jesus sagt, ich habe die Schlüsselgewalt zum Tod und der Totenwelt, dann heißt das, er hat das endgültige Sagen, wer wo landet, und zwar in Ewigkeit. Wenn er aufschließt, ist der Weg offen. Darum ist er auferstanden. Er möchte den Himmel aufschließen. Wenn er zuschließt, ist der Weg zu. Er hat die Schlüsselgewalt, Totenwelt, Himmel, Hölle. Ich bin der Erste und der Letzte. Und wenn vom Totenreich gesprochen wird, wird in der Offenbarung nicht mehr der Tod gemeint, den wir alle erleiden, weil wir sterben, uns dann für die, die zu Jesus gehören, weitergehen, sondern es geht oft um den zweiten Tod, den sogenannten Feuersee. Offenbarung 20, Vers 14, der Feuersee ist der zweite Tod. Wenn Jesus sagt, ich habe die Schlüssel, dann sagt er, ich bin Herr über Tod und Totenreich, über Leben und Tod, über Himmel und Hölle. Dieser Herr begegnet nun Johannes, der am vertrautesten mit ihm war, und Johannes kollabiert. Wir haben ja gern Begegnung mit Jesus, ne? Ist das so? Ich habe mir die Frage auch gestellt. Tja. Gut, dass er Mensch geworden ist, die 3 Jahre, wo er, und die 30 Jahre, die er gelebt hat. Sonst wäre eine Begegnung mit ihm vollkommen unmöglich gewesen. Er wurde Mensch, er war kein Mensch, er ist der ganz andere. Er hat die Schlüssel. Was würde dir sagen, wann kennt man einen Menschen wirklich? Würde dir sagen, ihr kennt jemanden und den kennt ihr wirklich oder die kennt ihr wirklich? Ist interessant, ne? Also Schwäbisch sagt man ja, kennt jemand, wenn man mal mit dem 1-2 Jahre gearbeitet hat, mal was geschafft oder so. Aber ich muss sagen, auch jetzt durch die Zeit im Gemeindedienst, es gibt Menschen, die überraschen dich noch nach Jahren oder Jahrzehnten. Und du fragst dich, irgendwie dachte ich, wir kennen uns. Manchmal ist das so krass, dass man sich fragt, habe ich es eigentlich nur mit derselben Person zu tun? Vielleicht kennt ihr sowas. Und wenn man sowas nach Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten erlebt, das kann schon ein einschneidendes Ereignis sein, wenn man so merkt, die Person habe ich so gar nicht gekannt. In Beziehungen, in Ehen kann das echt, echt problematisch sein. Es ist gut, wenn man sich immer noch überraschen kann, positiv. Ja. Ist immer gut, ne? Aber es gibt Situationen, da ist das echt nur schwer zu ertragen. Und das haben wir eben hier. Johannes war am engsten mit Jesus. Er kannte ihn sehr, sehr gut. Er war der einzige der Jünger, der noch am Leben war. Alle anderen waren für die Botschaft Jesu bereits in den Tod gegangen. Und jetzt sieht er Jesus und er ist ihm nicht vertraut, sondern vollkommen fremd. So fremd, dass er einen Schock erleidet. Weil er Jesus anders wahrnimmt als vorher. Erste Botschaft für uns: Jesus, Herr über Tod und Totenwelt. Der Grund des Schocks, den Johannes hatte, war, dass er Jesus die meiste Zeit, habe ich schon gesagt, vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung erlebte. Die meiste Zeit hat er ihn als Mensch gehabt. Sie waren ab und zu sehr überrascht, zum Beispiel bei der Sturmstillung. Ein Riesensturm, Jesus war am Schlafen, weil er erschöpft war, er war Mensch, erschöpft. Dann wecken sie ihn und sagen, wir gehen unter, juckt's dich nicht. Und er spricht zu Wind und Wellen und der Sturm ist weg. Und da heißt es, sie hatten hinterher vor ihm mehr Angst als vor dem Sturm. Sie waren geschockt. Es blitzte ab und zu durch, aber das, was er hier erlebt, stellt alles andere in den Schatten. Lass uns darum von der Erfahrung von Johannes einfach lernen. Auf die Art können wir den Schock vermeiden. Denn wir alle werden einmal vor ihm stehen. Und dann ist gut, wenn wir von ihm ein realistisches Bild haben, das nicht, ich sage es bewusst, nicht veraltet ist. Das Bild, das Johannes von Jesus hatte, war veraltet. Sein Bild war zu 90% davon geprägt, Jesus der Mensch. Aber er ist jetzt nicht einfach nur der Mensch. Wir sind in der Zeit nach Karfreitag, nach Ostern. Wir haben es mit diesem Jesus zu tun, dem Johannes hier begegnet. Ist das unsere Wahrnehmung? Entspricht unser Jesusbild der jetzigen Realität? Wenn ja, ist das gut. Wenn nicht, ist der Schock vorprogrammiert. Und es ist gut, dass wir diese Texte haben und diesen Schock so vermeiden können. Es ist sehr gut, wenn wir uns nicht nur mit den Evangelien und den Texten beschäftigen, die Jesus beschreiben, als er als Mensch in dieser Welt war. Es ist sehr gut und äußerst wichtig, dass wir uns auch die Dinge in der Bibel angucken, die Christus beschreiben, wie er jetzt ist. Der Herr, auf den wir warten. Entspricht dein Jesusbild der Realität? Lass uns unser Jesusbild einfach aktualisieren. Auch wenn es dich vielleicht verwirrt und dir überhaupt nicht gefällt, dir vielleicht einen gewissen Schock versetzt. Es ist besser, wir erleiden ihn jetzt aufgrund der Texte und sind vorbereitet, wenn wir ihm begegnen. Denn dann heißt es, alle Knie werden sich beugen. Manche beugen sich aus Freude, weil sie vorbereitet sind. Andere, weil sie dann keine andere Wahl mehr haben. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Einer dieser Texte, der da sehr hilfreich sein kann, haben wir auch in der Offenbarung. Da heißt es, ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Von unserem lieben Menschen Jesus. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Er hat alles getan, damit es nicht dazu kommt. Er wurde Mensch, er ging in den Tod, er ging ins Totenreich. Er kehrte zurück. Was kann man noch mehr tun? Was hätte Gott mehr tun können, als seinen Sohn zu geben? Wer das nicht annimmt, ist nicht mehr zu retten. Diesem Christus begegnet hier Johannes, dem Auferstandenen. Jetzt ist gut, wenn wir noch eine andere Seite dazu nehmen, und zwar einen Text, den ich letztes Mal gezeigt habe, an Karfreitag aus dem Hebräerbrief. Da heißt es ja, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen werde, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Und ich will nie mehr an ihre Sünden und an ihre bösen Taten denken. Ich habe lang und breit versucht zu erklären, es ist ein wirkliches Testament, das Testament Jesu. Mir geht es hier um den zweiten Vers. Da heißt es, wenn er vergibt, wenn wir sein Opfer annehmen und er vergibt, dann vergibt er nicht nur, sondern er vergisst. Vergeben und vergessen. Das bedeutet, wenn wir zu Jesus gehören, kann in diesen Büchern nichts mehr über dich stehen. Er vergisst es, da ist nichts notiert. Folglich kannst du nur noch in dem einen Buch stehen, im Buch des Lebens. Es wird nur noch das Gute von dir übrig bleiben. Theologen haben viele, viele Jahrhunderte über diesen Text gelacht. Ich finde es übrigens erschreckend, dass die Theologengilde oft über das Wort Gottes lacht. Es ist doch völlig unmöglich. Man kann doch nicht von jedem Menschen in einem Buch festhalten, was das ganze Leben über getan hat. Heute im digitalen Zeitalter lacht keiner mehr. Wenn du zu Jesus gehörst, ist nichts mehr da, was irgendwie zu Buche schlagen könnte und dich verklagen könnte. Dein Buch ist leer. Oder stehen nur noch die guten Dinge drin? Die Folge ist, du stehst im Buch des Lebens. Diese Löschung der Akte ist aber nur möglich, wenn Jesus tatsächlich auferstanden und lebendig ist. Ansonsten bleibt nur die Akte übrig, so wie sie ist. Das ist die Konsequenz. Apostel Paulus bringt das sehr, sehr gut auf den Punkt. Er sagt, Bild zeige ich noch einmal, er sagt, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Denn dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Das ist die Konsequenz. Auferstehung oder Tod. Und damit meine ich den zweiten Tod. Ohne Auferstehung gibt es keine Löschung der Akte. Das ist der Punkt. Darum wurde Jesus lebendig. Und hier nochmal das Bild. Übrig blieben ein paar Leintücher. Und die Frauen waren nicht am falschen Grab. Der gesamte Text, die ganzen Evangelien, nichts würde mehr zusammenpassen. Sie waren an einem Grab, das leer war. Dann haben sie die Jünger gerufen, die steckten den Kopf rein und sahen nur noch die Leichentücher. Er lebt und so können auch wir leben. Direkt nach unserem Text hier in Kapitel 1 geht es noch weiter. Johannes kriegt nicht nur so eine Vision, die ihn umhaut, sondern er bekommt die Anweisung zu schreiben. Er sagt zu ihm, schreib alles auf, was du soeben gesehen hast und was dir noch offenbart wird über die Zukunft und über das, was in Zukunft geschehen wird. Der Lebendige sorgt dafür, dass das Wort Gottes entsteht. Und damit sind wir beim zweiten und letzten Punkt meiner Predigt. Der Auferstandene sorgt dafür, dass das Wort Gottes entsteht. Und hier geht es letztlich wirklich um so eine Art Urheberrechtsfrage. Hier heißt es dann in Offenbarung 22, Vers 18, ich, Johannes, warne alle, die die prophetischen Worte aus diesem Buch hören. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott die Qualen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Johannes sagt, es ist Wort Gottes. Es kommt vom Auferstandenen selbst. Füg nichts hinzu. Diese Qualen ist ja interessant. In der Offenbarung 18, Vers 18 wird von Pest, Unglück und Hunger gesprochen. Kapitel 9, Stiche durch Skorpione, glühende Sonnenstrahlen, Geschwüre und lauter nette Dinge. Es ist eine ziemlich klare Warnung. Füge nichts diesen Worten hinzu oder du wirst echt ein Problem haben. Du bist nicht der Urheber. Auch Johannes sagt, ich bin nicht der Urheber. Christus ist der Urheber. Er sagte, schreibe. In Vers 19 wird es dann noch schöner. Da heißt es, wenn aber jemand von diesen Worten etwas wegnimmt, ne, nicht hinzufügt, wegnimmt, wird Gott ihm seinen Anteil an der Frucht vom Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Ja, der Baum des Lebens wird schon ganz am Anfang der Bibel beschrieben. Die Menschen waren ursprünglich nicht dafür geschaffen zu sterben, sie sollten ewig leben. Sie hatten Zugang zu einem Baum, dessen Früchte Leben geben. Jeder hat seinen Anteil, der Baum war für alle da. Und wenn jetzt er hier sagt, ich nehme den Anteil von jemand weg, weil er hier was von meinem Buch weglässt, dann heißt es, das ewige Leben ist weg. Dasselbe gilt, wenn er hier sagt, ich nehme den Anteil von der heiligen Stadt weg. Das neue Jerusalem, die heilige Stadt, gilt so als der Wohnort Gottes für das Volk Gottes in der Ewigkeit. In Johannes 14, Vers 2 sagt Jesus seinen Jüngern, ich gehe euch jetzt voraus in die Ewigkeit. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe voraus, um euch dort einen Platz, eine Wohnung vorzubereiten. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, wer was von diesem Buch wegnimmt, dem nehme ich die Wohnung, den Anteil weg, heißt das, es gibt keinen Zugang zur Ewigkeit. Ziemlich klar, ziemlich deutlich. Man könnte sogar sagen, ziemlich hart. Der Auferstandene. Hat jemand unter euch mit Urheberrecht zu tun? So? Nicht? Ich habe auch gedacht, du hast ja auch nichts mit zu tun, aber doch habe ich. Die Bildchen, die ich hier zeige, da muss ich immer gucken, dass ich die irgendwo runterlade, freie Lizenz oder ich muss es einblenden. Ansonsten kann das echt, echt richtig teuer werden. Und da meine ich richtig teuer. Die Lieder, die wir hier spielen, dass wir den Ton haben dürfen in der Gemeinde und im Internet, braucht es eine Lizenz dafür. Für die Texte eine extra Lizenz. Es muss immer unten am Schluss dann auch diese Angabe stehen, wer das Lied geschrieben hat und Verlag und so weiter. Wäre das nicht drin, kann das echt teuer werden. Richtig teuer. Und Dinge zu verändern, ein bisschen zu manipulieren und dann rauszugeben, sie sind nicht deine, kannst du noch ein größeres Problem haben. Also wir müssten eigentlich gewohnt sein, dass das Urheberrecht ziemlich knallhart durchgezogen wird. Schon bei uns in unserer Welt. Und bei Christus ist es genauso. Wer etwas hinzufügt, der hat ein Problem. Wer etwas weglässt, hat noch ein gewaltigeres Problem. Johannes bekommt die Anweisung, schreibe vom Auferstandenen. Es ist die Botschaft Jesu. Die Bibel beschreibt die Lebenslinie in die Ewigkeit. Diese Botschaft zu verändern, kann gravierende Folgen haben. Eben, dass Menschen nicht den Weg in die Ewigkeit finden, sondern in der Verdammnis landen. Das ist mehr als Mord. Das kann man mit Worten nicht beschreiben. Darum wird Jesus hier sehr, sehr klar durch den Apostel. Bibel, Lebenslinie in die Ewigkeit. Und hier werden zwei Dinge deutlich, die ich richtig toll fand, richtig super und die mich auch selber erstaunt haben bei der Vorbereitung. Das ist immer toll, wenn man so viel Zeit hat, dafür bezahlt wird, die Bibel auszulegen. Das erste betrifft ein grundsätzliches Bibelverständnis. Wir haben im ersten Buch Mose den Baum des Lebens erwähnt. Erstes Buch der Bibel. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, haben wir wieder den Baum des Lebens. Im ersten Buch Mose wird ein Wasserstrom erwähnt, der den Garten Eden und die Bäume speist. In der Offenbarung haben wir diesen Wasserstrom wieder. In 1. Mose werden noch weitere Bäume erwähnt, die gut zur Nahrung sind. In der Offenbarung haben wir wieder weitere Bäume, die gut zur Nahrung sind, die sogar Leben bringen, lauter Lebensbäume, und deren Früchte, deren Blätter Heilung schenken. Und zwischen diesen Polen steht der gesamte Rest der Heiligen Schrift. Versteht ihr die Botschaft? Wir haben 66 Bücher in der Bibel. Davon soll keins weggelassen werden und keins hinzugefügt werden. 66 Bücher Wort Gottes. Die Offenbarung bildet den Abschluss, die Klammer um die gesamte Heilige Schrift. Also was Johannes sagt, wenn du was weglässt oder hinzufügst, hast ein Problem, gilt nicht nur für das Buch der Offenbarung selbst, sondern für die Schrift insgesamt. Es ist kein Zufall, dass die Bücher in der Bibel so angeordnet sind. Das war mir vorher nicht so klar. Vielleicht hat mich das als Bibelwissenschaftler und Theologe mehr fasziniert als euch. Aber das sind die Punkte, wo ich bei der Predigtvorbereitung auf den Knien bin und sage, dein Wort, gelobt seist du in Ewigkeit. Aber es hängt eine Verpflichtung, eine Verantwortung damit zusammen. Versteht ihr diese Botschaft? Sie kommt vom Auferstandenen selbst. Stellt euch mal vor, jemand von euch könnte ein Buch schreiben, wie man tatsächlich den Tod überwindet. Tatsächlich. Und stell dir vor, das ist keine Fiktion, sondern die Wahrheit. Mit welchem Urheberrecht hätte man da zu rechnen? Wie teuer wäre eine Lizenz? Wie teuer wäre eine Ausgabe? Stell dir das mal vor. Wahrscheinlich werden Parteien, Verbände oder Regierungen oder irgendwelche anderen Organisationen versuchen, sich das Ding unter den Nagel zu reißen, um es nur für sich zu haben und damit die absolute Macht. Ich glaube, wir können uns nicht ausmalen, was los wäre, wenn jemand so ein Ding schreiben könnte und würde. Denkt mal drüber nach. Es würde aber niemand das einfach so in die Allgemeinheit geben, für jeden zugänglich. Das haben hier Gott und Christus getan. Also wir haben, glaube ich, nicht im Ansatz verstanden, was wir mit der Bibel, mit dem Wort Gottes in der Hand haben. Hätten wir es nur im Ansatz verstanden, wäre es das Kostbarste, was wir überhaupt besitzen. Aber ich glaube, uns ist das nicht so ganz bewusst. Welches andere Buch hat Gott selbst zum Verfasser? Hat jemand zum Verfasser, der aus dem Himmel kam, Mensch wurde, in den Tod ging, wieder auferstanden ist und in den Himmel zurückkehrte? Wird schwer, so ein Buch zu finden. Jung. Das Ganze ist aber nur etwas wert und möglich, wenn Jesus tatsächlich lebendig geworden ist. Wenn er tot ist, können wir das, was er hier Johannes sagt, ändere nichts an der Schrift, vergessen. Wenn er tot ist, kann uns vollkommen egal sein, was da drin steht. Dann haben wir ein altes historisches Buch. Aber wenn er lebendig ist, dann gilt jedes Wort, egal ob es uns gefällt oder nicht. Dann hat er das letzte Wort. Ist er nicht auferstanden, haben wir heute eine schöne historische Gedenkveranstaltung gefeiert. Und glaub mir, man merkt Gemeinden an, ob sie Gedenkveranstaltung feiern, ob ihr Christus tot oder lebendig ist. Man merkt es den Menschen an, wie sie mit der Schrift umgehen. Ist dein Jesus lebendig? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer glaubt, wird leben. Auch wenn er mal stirbt. Und derjenige wird in Ewigkeit nicht sterben, sondern ewig leben. Die Offenbarung endet mit tollen Aussagen. Da heißt es, der aber, der dies alles bezeugt, sagt ganz gewiss, ich komme bald. Dann sagt die Gemeinde, Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die Lebenslinie. Jesus, die Lebenslinie. Lass uns aufstehen. Gemeinsam vor den Auferstandenen treten. Ich möchte beten. Dann wollen wir anbeten. Allmächtiger Vater, dein Wort ist die Wahrheit. Du bist lebendig. Und so bist auch du lebendig, Herr Jesus, als der Sohn des Vaters. Ich bitte dich, Herr, gib uns ganz neu diesen Blick. Hilf, dass wir diese menschlichen Gedankengebäude und Bilder von dir endlich loswerden und dich wahrnehmen, so wie du jetzt bist, nach Karfreitag, nach Ostern. Herr über Tod und Totenwelt, Himmel und Hölle, du hast die Schlüssel. Lasst uns das Wort Gottes mal gemeinsam anwenden. Ich habe hier diese zwei Verse nochmal. Lasst uns mal so ein zweiversiges Wechselgebet haben. Ich lese Vers 20. Und wir antworten dann gemeinsam als Gemeinde mit dem zweiten Teil von Vers 20. Das ist keine Liturgie hier oder ein traditioneller Ablauf. Überlege, ob du es mit deinem Herzen sagen kannst, ansonsten sag es nicht. Wir stehen vor dem, der alles sieht und alles hört, der das Herz kennt. Ich lese. Der aber, der dies alles bezeugt, sagt ganz gewiss, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Lass uns anbeten.